Guten Morgen miteinander. Und ich habe mich gefreut, in eurer Gemeinde zu sein. Und ich habe jetzt von meiner Frau gehört, mein Mikrofon ist angestellt und man hört mich beim Kinderprogramm. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir noch mehr Mühe gegeben, sehr gut zu singen. Ja, ich heiße Paul Dobrin. Der Matthias hat gesagt, dass ich ein paar Worte über mich teilen kann. Ich heiße Paul Dobrin. Ich bin heute gekommen mit meiner Frau und meiner Tochter. Und ich komme aus Rumänien. Ich komme nicht aus der Schweiz. Ich kenne ein paar Sachen von Appenzeller Land. Ich habe ein bisschen diese schöne Region besucht. Und vieles anderes kenne ich nicht. Aber es ist etwas mir sehr wichtig, was mir sehr gefällt. Den Appenzeller Käse. Den habe ich sehr gern. Meine Frau kommt aus der Schweiz. Sie ist Zürcherin. Und wie gesagt, ich komme aus Rumänien, aus Siebenbürgen. 2016 bin ich in die Schweiz ausgewandert und hier musste ich noch die Sprache lernen. Und ich hoffe, dass ihr als Gemeinde meinen rumänischen Akzent heute versteht. Wenn nicht, kein Problem, dann könnt ihr gerne am Ende des Gottesdienstes fragen. Ja, und ich bin da, auch durch Florian Weiken. Ich kenne Florian seit einem Jahr und er hat mich über diese Gemeinde erzählt. Und durch ihn bin ich hier gekommen und danke vielmals für diese Gelegenheit, hier das Wort Gottes zu verkünden. Und hier zu sein. Und ich habe mich gefreut, euch kennenzulernen. Unser Text von der heutigen Predigt findet sich im 1. Könige, Kapitel 17. Erster Könige, Kapitel 17. Ich werde das ganze Kapitel lesen. Von der Schlachter-Übersetzung 2000. Das Wort Gottes sagt das Folgende. Und Elia, der Tischbiter von den Einwohnern Gileads, sprach zu Achab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen: Geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Zidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Standtor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir doch auch einen Bissen Brot mit. Sie aber sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinen Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau, der Hauswirtin, krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Lebensodem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, du Mann Gottes, was habe ich mit dir zu tun? Du bist zu mir hergekommen, damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn her. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, hast du auch über die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so Schlimmes gebracht, dass du ihren Sohn sterben lässt? Und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu den Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Kindes wieder in es zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme des Elia. Und die Seele des Kindes kam wieder in dasselbe und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach, siehe, dein Sohn lebt. Da sprach die Frau zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Amen. Bis hier das Wort Gottes. Wir kommen ins Gebet. Gott, wir haben diese wahren Ereignisse von deiner Schrift gelesen und wir glauben sie. Wir glauben, dass du wirkst. Wir glauben, dass du der einzige Gott bist. Und wir möchten, dass du uns heute Morgen zu uns sprichst. Bitte mache dein Wort, dass das Wort wirkt in unserem Leben und auch in unserer Gesellschaft. Amen. Die Königsbücher bieten in erster Linie nicht die politische Welt, sondern die geistliche Heilsgeschichte. Die Ereignisse, über die wir gelesen haben, passierten während der Herrschaft Achabs und er lebte ungefähr zwischen Ich meine, er regierte ungefähr zwischen Jahr 874 bis Jahr 853 vor Christus. Das bedeutet ungefähr 100 Jahre nach der Herrschaft Salomos, der Sohn vom König David. Nach der Regierung Salomos ist Israel getrennt worden in zwei Königreichen. Nordreich, Israel und Südreich, Juda. Erster und zweiter Könige sind auch prophetische Bücher im Sinne, dass Propheten eine große Rolle in der Geschichte spielen. Es gibt 10 genannte Propheten, auch viele ungenannte in diesen Königsbüchern. Aber der größte Teil der Bücher bezieht sich auf Elia und Elisha. Israels Propheten kamen mit einer besonderen Botschaft. Und jetzt sehen wir, wenn die Bücher lesen, und ich bin sicher, dass die Gemeinde hier auch diese Bücher studiert hat, wenn wir diese Bücher lesen, Esther und 2. Könige, sehen wir, dass es keine Botschaft der Ermutigung oder der geistlichen Entwicklung ist. Die Propheten kamen mit einer scharfen: Israel ist unter dem Fluch des Bundes geraten, weil es unter den Einfluss der Götzen der anderen Nationen geraten ist. Und Israel erlebt einen Glaubensabfall. Seine einzige Quelle der Hoffnung auf neues Leben und Erneuerung ist Jahwe, der Herr, der einzige Gott. Darum ist unser Thema heute Gottes Souveränität in einer götzendienerischen Zeit. Gottes Souveränität über eine götzendienerische Zeit. Und das erste Ding, das wir heute lernen von diesem Bibeltext, ist das folgende: Gott bleibt der einzige Gott und er teilt seine Göttlichkeit mit niemandem. Gott bleibt der einzige Gott und er teilt seine Göttlichkeit mit niemandem. Der Prophet Elia kündigte Ahab an, dass in den nächsten Jahren kein Tau und kein Regen fallen wird. Da diese Nachricht nicht gerade für Begeisterung sorgte, musste Elia fliehen. Das Wort des Herrn zeigte Elia, wohin er gehen musste. Elia sollte zuerst nach Osten fortgehen, um sich dort zu verbergen. Wieso verbergen? Aus dem Bach Krit sollte er trinken und Gott sorge dafür, dass die Raben ihm Brot und Fleisch bringen, am Abend und am Morgen, jeden Morgen und jeden Abend. So auf der Gottesmenükarte für Elia stand nur Brot und Fleisch. Das gefällt mir. Noch Käse wäre noch super. Serviert von seinen Kellnern, Gotteskellnern, die die Raben waren. Und das so lange Zeit, bis der Bach austrocknete. Der Bach trocknete aus, weil es keinen Regen mehr gab. Und jetzt ein bisschen diesen Kontext zu verstehen von damals. Der Baalismus, also die Religion, bei der die Menschen an den Gott Baal glaubten, existierte als Religion mehrere Jahrhunderte lang in verschiedenen Ländern des Alten Orients, also da, wo heute Libanon liegt. Die Bedeutung des Baalismus in Kanaan und Phönizien ist besonders wichtig für das Verständnis der ersten und zweiten Könige, da von diesen Kulturen der größte Einfluss auf Israel und Juda ausging. Der Baalismus und die Regierung Israels wurden wie nie zuvor miteinander verbunden, als die tyrische Prinzessin Isabel Ahab heiratete. Isabel war die Tochter des Königs von Sidon. Achab baute für Isabel einen Tempel für Baal. Aber Isabel begnügte sich nicht mit ihrem privaten Tempel. Vielmehr wollte sie Jahwe, den Herrn Israels, vollständig durch Baal ersetzen. Sie wird damit in der Bibel sehr negativ dargestellt, indem sie durch ihre Feindschaft gegen den Herrn und ihre Grausamkeit einen großen Einfluss auf ihren Mann und das Volk ausübte. Die Ironie ist, dass Baals Anbeter glaubten, dass Baal der Gott des Sturms ist, der Regen bringe. In Trockenzeit, wie sie meinten, müsste er jedoch von den Toten auferweckt werden, damit er Regen bringt. Baal. Noch eine weitere Ironie beobachten wir in diesem Bibeltext, den wir gelesen haben. Und diese Ironie liegt im Namen Elia. In der Bibel sind Namen und Ortsnamen selten zufällig gewählt. Sie haben oft eine tiefere Bedeutung, die im Text betont wird. Elia bedeutet was? Weiß jemand? Was bedeutet Elia? Jahwe, Gott ist mein Gott. Im Vers 1 sagt Elia zu Achab: So wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Warum kündigt Elia eine Dürre an? Warum betont er, dass Jahwe lebt? Ist Zufall? Sicher nicht. Elia beschloss, den Baalismus im Kern anzugreifen, weil Jahwe der Herr sein Gott ist. Um den Irrglauben der Baalsanbeter zu entlarven, erklärt Elia, dass nicht Baal, sondern Gott Israels entscheidet, wann Regen fällt und wann nicht. Und Gott kann dies so lange bestimmen, wie es seinem Willen entspricht. Elia betet offenbar für eine Dürre, und das ist gezielt, um zu zeigen, dass Jahwe, Gott und nicht Baal über Natur und Leben herrscht. Wir haben einen großen Gott, der einzige Gott, der über Natur und Leben herrscht. Und wenn wir an unsere Zeit denken, und es ist schon erwähnt worden von Matthias, dass unsere Gesellschaft viel geprägt ist von den Götzen dieser Zeit. Wenn wir an Elias Auftrag denken, können wir uns selbst fragen, wie handeln wir heute? Sehen wir Gott größer als unsere Technologie? Sehen wir Gott größer als die künstliche Intelligenz von heute? Die scheint so, dass die alles weiß. Wir leben in einer beeindruckenden Zeit. Der Zugang zu Informationen ist nahezu grenzenlos. Und zweifellos ist Technologie ein Geschenk. Sie kann zu einer höheren Lebensqualität beitragen und unser Leben in vielerlei Hinsicht fruchtbarer machen. Sie kann sogar helfen, Gottes Reich in der Welt sichtbarer werden zu lassen. Doch zugleich spüren wir, dass auch Gefahren darin liegen. Wenn wir nicht achtsam sind, Technologie kann vergöttert werden. Sie kann so sehr in den Mittelpunkt rücken, dass sie uns von der Beziehung zu Gott ablenkt. Sie wird auf eine Weise eingesetzt, die uns davon abhält, mit Gott zu leben und mit ihm Zeit zu verbringen. Schon heute sehen wir, dass an der übermäßigen Nutzung von Videospielen, künstlicher Intelligenz oder ständiger Nachrichtenflut. Auch die zwiespältige Realität sozialer Medien spielt eine Rolle. Unser tiefes Bedürfnis, geliebt und anerkannt zu werden, kann durch Likes und Shares in ungesunde Bahnen gelenkt werden. Wenn wir unseren Wert oder die Qualität unserer Beziehungen durch Likes messen, was sagen die anderen, was sagen die Leute über mich, werden wir uns von authentischen Beziehungen entfernen. Und ein guter Theologe hat einmal gesagt, wenn wir so vielen Kanälen, Leuten folgen, auf Technologie und draußen, können wir es versäumen, der einen Person zu folgen, die am wichtigsten ist, Jesus Christus. Sehen wir unser Gott größer als die Umstände und Situationen, in denen wir uns befinden? Bist du, bin ich mutig wie Elia, den vielen Strömungen unserer heutigen Welt zu widerstehen, die Gott bewusst ausschließen wollen? Behauptest du, dass dein Gott lebt, wenn in deiner Umgebung Leute sind, die Gott aus allen Schichten und Institutionen der Gesellschaft vertreiben wollen? Bist du mutig? Bin ich mutig wie Elia? Elia stellte sich öffentlich gegen die Götzen seiner Zeit, nicht passiv. Er betete, dass eine Dürre kommt. Das war nicht passiv. Damit das ganze Land sieht, dass Baal tot ist und Gott lebt. Das war keine ruhige Zeit. Das war ein öffentlicher, geistlicher Krieg. Und heute? Unsere Baals heißen nicht so. Ich habe schon Technologie bereits erwähnt. Es gibt andere solche Baals, andere solche Götzen. Zum Beispiel Unterhaltung, Selbstverwirklichung, Sexualität, politische Anpassung, politische Korrektheit, die nicht der Bibel entspricht. Und was tun viele Christen? Sie schweigen. Und ich hoffe, dass wir nicht schweigen, wenn es um die Götzen dieser Zeit geht. Ich hoffe, dass die Gemeinde in Heiden nicht schweigt, wenn man die Wahrheit nennen muss. Christus herrscht. Also spricht wie jemanden, der unter einem König lebt. Wir leben unter der Herrschaft Christi, nicht der Welt, wo Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens regieren. Stell dich öffentlich gegen die Götzen dieser Zeit. Sei wie Christus, der den Tempel Gottes gereinigt hat, aus Eifer für das Haus Gottes. Sei wie Johannes der Täufer, der keine Angst hatte, den politischen Behörden seiner Zeit zu predigen und zu widerstehen und Herodes klar die Wahrheit zu sagen, mit einem großen Preis, mit dem Preis seines Lebens. Und er hat gesagt, es ist nicht erlaubt, dass du mit der Frau deines Bruders lebst. Ich bete, dass Gott uns zeigt und Gott uns hilft, in dieser Zeit ein solches Licht zu sein, ein Licht der Wahrheit. Wir haben gelernt, Gott bleibt der einzige Gott und er möchte seine Göttlichkeit mit niemandem teilen. Zweitens lernen wir heute, dass Gott alle Ressourcen hat. Gott hat alle Ressourcen. Verse 8 und 9 in diesem Kapitel. Das Wort des Herrn erging wieder an Elia. Gott gibt Elia den Auftrag, er soll nach Zarpat gehen, das zu Sidon gehört, und dort bleiben. Wieso? Wieso ist Zarpat hier wichtig? Und dass es zu Sidon gehört, weshalb ist es wichtig? Wieder vom Kontext. Entschuldigung. Die Dürre hat begonnen, aber Elia hat Ressourcen, weil sein Gott alle natürlichen Ressourcen unter Kontrolle hat. Zu Beginn dieser Sequenz weist der Herr den Propheten an, den Bach zu verlassen, der ihn einst stützte und der nun versiegt ist. Aber das bedeutet nicht, dass Gott in seinen Möglichkeiten beschränkt ist. Der Herr könnte ebenso gut durch Wunder Wasser zur Verfügung stellen. Elia muss nach Zarpat von Sidon gehen, wo ihm eine Witwe zu essen geben wird. Elia muss weiterziehen. Gott hat beschlossen, seine Kraft und Macht auf weitere Art und Weise zu zeigen. Zarpat liegt in Phönizien. Das habe ich ein bisschen früher erwähnt. Dem Herzen des Baalismus. 35 Kilometer nördlich von Tyrus und 12 Kilometer südlich von Sidon. Wisst ihr nun von Isabel, von wo Isabel kam? Genau von Phönizien, aus dieser Gegend. Hier ist eine Region, über die Israels Gott aus Isabels Sicht keine Autorität haben sollte. Aber Elia besitzt die Kraft von Gott, Isabel und ihre Propheten überhaupt nicht. Und hier lernen wir, dass Gott alle Ressourcen hat. Gott kann inmitten lebensbedrohlicher Umstände sorgen. Was lernen wir von hier? Gott kann wirken, auch wenn es im Land Dürre gibt. Gott kann das Leben aus dem Nichts erhalten. Bist du bereit? Bin ich bereit, Gott zu vertrauen, auch wenn dein Bach versiegt? Glaubst du, dass Gott alle Ressourcen hat, wenn du keine mehr hast oder keine mehr siehst? Wie ist es dann, weiterzugeben und weiterzugehen? Schwierig, oder? Wie kann ich weitergehen, wenn ich keine Ressource mehr habe? Und es gibt Situationen, wo ich nicht einen Horizont sehe. Aber Gott hat immer einen Horizont für uns. Bist du bereit, ein Bote der Wahrheit zu sein, auch wenn viele den Weg der falschen Götter oder des Kompromisses gehen? In der Zeit Elia gab es viele. 400 Propheten von Baal, 400 von Asherah, die Göttin von dieser Zeit, von anderen Nationen, und weitere 400 falsche Propheten. Diese sogenannten Hofpropheten neigten dazu, alles zu sagen, was der König Achab hören wollte. Die wahren Propheten, die Propheten Gottes, die nur an Jahwe, an Gott Israels glaubten, wurden bedroht, verarmt, verfolgt und eingesperrt. Sagst du die Wahrheit über Gott, auch wenn es nicht beliebt ist? Magst du es, die Wahrheit über Gott zu teilen, auch wenn die Leute lieber etwas anderes hören wollen? Gott kann inmitten diesen gefährlichen Umständen sorgen. Und Gott kann jedes Naturunglück bringen, kann den Tod entwaffnen und das Leben erhalten. Der Herr kann Dürre über alle bringen und kann den Tod entwaffnen und das Leben auch in dieser Gegend und in Israel erhalten. Elia kam an das Tor der Stadt und sah die Witwe, die dort Holz sammelte. Dann bat er um einen Krug mit Wasser und einen Bissen Brot. Da machte die Frau die wichtige Aussage. So wahr, sagt die Frau, der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Aber was interessant ist, sie anerkennt, dass Gott, der Gott Israels, Gott von Elia, lebt. Sie sagt klar, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Die Frau war bereit, das anzuerkennen. Aber sie bereitete sich auf den Tod vor, denn der Lebensunterhalt von Elia machte keinen praktischen Unterschied zu ihrem. Wie konnte sie dann für Elia sorgen? Doch das Wort des Herrn hat sich schon einmal erfüllt. Elia hatte Fleisch und Brot von den Raben, oder? Direkt von Gott geschickt. Und Elia war sicherlich bereit, ihm ein zweites Mal zu vertrauen. Gott ein zweites Mal zu vertrauen. Er überredete die Frau, einen mächtigen Schritt des Glaubens zu tun, um sich ihm anzuschließen. Sie sollte zuerst ihm vom Brotfladen bringen, bevor sie ihren Sohn ernährt. Sie tut es und sie und ihr Sohn werden gesegnet. Sie entdeckt, dass Elias Gott lebt und lebendig macht. Jeden Tag gab es Essen für Elia und für die Frau und für ihren Sohn. Dann passierte etwas Schlechtes. Ihr Sohn wurde krank, bis es kein Atem in ihm war. Er war tot. Und hier ist es auch wichtig für uns zu verstehen, was die Frau sagt, wie sie reagiert. Erstens spricht sie von ihrer Schuld. Sie sagt, dass Elia gekommen sei, um an ihre Schuld zu erinnern. Sie leidet sehr, aber hat immer die Kapazität anzuerkennen, dass Elia ein Mann Gottes ist. Sie sagt Gottes Mann. Trotz des Todes ihres Sohnes, der von ihrer Schuld wissen könnte. Gott weiß von ihrer Schuld. Zweitens bindet sie dann ihre Schuld mit dem Tod. Ihre Worte weisen darauf hin, als Elia verantwortlich für den Tod ihres Sohnes sei. Aber die Frage ist, ist Elia wirklich verantwortlich für den Tod des Kindes? Hat Elia etwas gemacht, dass der Sohn stirbt? Nein. Vers 17 sagt sehr klar, der Sohn starb an einer Krankheit. Der Text zeigt es deutlich, sie wusste, dass Elia nichts gemacht hatte. Obwohl sie Gottes Propheten beschuldigt, sie an ihre Sünde erinnert zu haben, rennt sie nicht vor dem Leiden oder den möglichen negativen Folgen ihrer Taten weg. Sie hätte sagen können, ah, das war es, Elia. Ich brauche dich nicht mehr als Gast oben im Dachzimmer, geh weg. Verlass mein Haus. Sie sagt das nicht. Sie glaubte nur, dass dies das Ende war. Nun steht sie an einem Punkt der Entscheidung. Wird sie weiter auf den Gott Israels vertrauen, wie damals bei der Versorgung mit Öl und mit Mehl? Oder wird sie von diesem Gott sich entfernen. Und hier lernen wir für uns mindestens drei Dinge: wahre Buße zu tun und die Verantwortung nicht verschieben. Wir erleben heutzutage Situationen, in denen die Leute kaum die eigene Schuld akzeptieren können. Ist es so? Dass man nicht gut gehandelt hat, ist ein schwieriges Thema geworden, wo der Mensch sich aus der Verantwortung für seine Sünde herausnehmen will. Unsere Gesellschaft zögert, ihre eigenen Missstände zu akzeptieren und daraus zu lernen. Für seine Taten verantwortlich zu sein, bedeutet nicht, vor negativen Gefühlen oder Konsequenzen davonzulaufen, sondern Buße und Umkehr zu tun. Wir haben immer einen Mittler, der Christus ist, und wir können immer vor ihm kommen und Buße tun. Sünde bringt den Menschen in Gottes Schuld und verlangt Erneuerung. Elia verurteilt die Frau nicht. Er gibt ihr auch keine falsche Tröstung, aber im Sinne vom heutigen Trend: das ist nicht deine Schuld, dass du so denkst. Das ist wegen deinen Eltern, wegen deiner schweren Kindheit, wegen deinen Umständen und so weiter. Er sagt ihr das nicht. Elia lässt sie allein mit Gott. Und sie hat schon ihre Schuld anerkannt. Das ist die Sache zwischen ihr und Gott. Und er sagt nur: gib mir deinen Sohn. Und hier lernen wir das zweite Ding: Gottes Versorgung hängt nicht von den Menschen ab. Gottes Versorgung hängt nicht von den Menschen ab. Noch zu bemerken ist hier, dass ihre Versorgung nur von Gott abhängig ist. Es hängt nicht von Elia oder ihr oder ihren Ressourcen ab, sondern es hängt von Gott ab. Steht es so im Text? Das Mehl im Krug, ich schaue wieder genau, Vers 14, steht es so im Text: das Mehl im Krug wird nicht ausgehen und der Ölkrug wird nicht leer werden, bis der Prophet Elia bei dir ist. Steht es so? Nein. Genau. Es steht: bis der Herr wieder Regen schenkt. Das steht dort. Gott versorgt nicht wegen Elia, sondern er sorgt, weil es sein Charakter ist. Um seines Charakters willen versorgt Gott. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu uns: so kümmert auch ihr euch nicht darum, was ihr essen und trinken werdet. Und ängstigt euch nicht, denn um all das kümmern sich die Völker der Welt. Euer Vater weiß doch, dass ihr das braucht. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, dann werden euch diese Dinge dazu gegeben werden. Gottes Versorgung schließt Leiden nicht aus. Gott versorgt, aber das Kind wurde trotzdem tot. Er wurde krank und dann tot. Und hier ist das dritte Ding: Gott hat die ganze Herrschaft über den Tod. Hier ist die letzte Prüfung von Gottes Autorität. Gott ist souverän über jede Zeit. Und hier kommt die letzte Prüfung von dieser Autorität Gottes. Es ist etwas, Menschen vor dem Tod zu retten, aber kann Gott etwas tun, wenn der Tod schon gekommen ist? Das Kind war tot, schon passiert, und die Frau leidet. Gott kann jenseits der Grenze von Israel in Sidon agieren. Gibt es eine Grenze, die Gott letztlich nicht überschreiten kann? Ein Reich, in dem er keine Macht hat? Nein. Elia kennt die Antwort und so betet er, und das Leben des Jungen ist auferweckt worden. Die Witwe glaubte schon früher an den Gott Israels, aber jetzt, dass sie gesehen hat, wie sich der Tod im Leben verwandelt hat, weiß sie, wer Gott ist und was er tun kann. Weißt du, wer Gott ist? Weißt du, was Gott in deinem Leben tun kann? Kennst du ihn persönlich? Ohne Gott gibt es kein Leben. Fällt Gott in deinem Leben oder ist er lebendig? Es ist Zeit, dass die Kirche aufwacht. Es ist Zeit, den Glauben zu leben, nicht nur sonntags, sondern jeden Tag in unserem Leben. Lasst uns heute von diesem Bibeltext erinnern, Gott bleibt der einzige Gott und er möchte seine Göttlichkeit mit niemandem teilen. Gott hat alle Ressourcen, kann inmitten von allen Umständen sorgen. Gottes Versorgung hängt nicht von Menschen ab und er hat die Herrschaft über den Tod. All das erkennen wir in Jesus Christus, der für uns gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist in Ewigkeit. Amen.